Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt mit Best of 2015. Anfangen tun wir heute mit Gajan Winter, Noldi Meier und Xavier Koller. Gajan Winter war im Juni bei mir, war mal ein Supermodell, die erste, die als Nacktmodell auf dem Sterntitel war. Und dann hat sie sich in die Welt der Spiritualität verabschiedet und ist dort dann auch geblieben. Ich habe sie verschiedene Sachen gefragt, unter anderem, wie sie gelebt hat, nachdem sie eben nicht mehr ein Model war.
Schön.
Schön.
Das gefällt mir immer noch. Ich meine, es waren einfach tolle Fotos. Es war eine ganz wunderbare Zeit.
Eben, aber äußerlich hat man sich ja verändert, oder?
Ja, ja.
Schon. Und von der Seele her?
Die ist dieselbe.
Ist dieselbe?
Ah, ja.
Also wir sind beinahe gleich alt. Wir werden dieses Jahr 70. Also schon eine Distanz zwischen diesen Bildern. Eben, man kann sie bei uns auf der Homepage sehen. Zu damals. Also dann sagst du das Stichwort Indien. Was ist da passiert?
Ich habe also von Bhagwan gehört damals.
Bhagwan?
Osho.
Was hast du gehört?
Dass es ein Meditationszentrum gibt in Indien, was viele internationale Besucher hat.
Mhm.
Und da waren wir dann interessiert,
mhm,
mein damaliger Mann und ich, und dann sind wir da hingefahren.
War die Spiritualität schon in Italien ein Thema oder hat sich das erst dann irgendwie entwickelt?
Es war eigentlich immer ein bisschen ein Thema, vor allen Dingen auch, weil ich mich gerne entspannt habe und in der Entspannung sehr kreativ wurde,
mhm,
aber nicht, sagen wir mal, aktiv meditiert habe in dem Sinn. Und das habe ich eigentlich auch nicht so gemacht. Man kann sich eigentlich nur in der Entspannung richtig, sagen wir mal, auflösen mit Gänsefüßchen.
Mhm, okay. Weißt und wie war das, als du da in Pune ankamst?
Ja, das war doch total mindblowing.
Ja? Ja? In welcher Beziehung?
Ja, ich meine, ich wurde Medium bei Osho.
Aha, also Osho hieß er damals noch nicht, ja, das war dann nein, sein war Name Bhagwan, später.
Ja, genau. Bhagwan,
was heißt Medium?
Ja, also,
das war der große Guru, der hat das Ganze begründet, das war eine Sekte, hieß es, oder irgend so ein Ashram groß, vor allem von Westlern, wurde groß auch publizistisch ausgewertet, von Eva Renzi zum Beispiel, die hast du sicher auch gekannt, eine Schauspielerin, die das gerade im Stern dann publik gemacht hat unter dem Stichwort Sex-Sekte, oder?
Mhm. Na, das hat ja nicht gestimmt in dem Sinn.
Nee,
ich meine, also, die Leute haben normal dort gelebt, wie sie auch in München oder Zürich gelebt hätten. Es wurde nur aufgeblasen von vielen, aber im Grunde wurde gearbeitet, ja, und meditiert, und klar war Sex da, die haben so ganz normal gelebt. Das war ja kein Ashram, wo Sex verboten war, wo alles nur in die Birne ging.
Mhm. Aber was heißt Medium von Bhagwan?
Ja, also die Leute, die initiiert wurden, die fasste ja am dritten Auge an. Und dann saß ich also oft neben ihm und dann er berührte auch mein drittes Auge. Und ich hielt manchmal also die Person an den Schultern und da ging ein unheimlicher Energiestrom, sagen wir mal, durch die ganze Sache. Und das war... Ja, da schaltete sich halt der Mind aus. Ne?
Aber das hat sich oft wiederholt. Das wurde ja genannt, man nahm Sannyas, wurde zu Sannyasin, zu einem Jünger. Und das saß du Tag für Tag, während Stunden da, da kam man die Leute einer nach dem anderen rein.
Ja, nicht jeden Tag war ich dort, waren andere auch da. Und dann wurden, ja, die wurden initiiert und dadurch, und er berührte das dritte Auge und bei dem Medium das dritte Auge und das war einfach so, you know.
Aber was hast du da erlebt, wenn er dich da berührt hat?
Ja, die Stille in der Birne.
Ja, die Stille in der Birne.
Ja.
Aber muss man dann, was soll ich sagen, eine Affinität dazu haben, dass man an einen Guru glaubt oder dass man sich ihm zur Verfügung stellt in jeder Beziehung?
Es hat mich schon interessiert, wie das alles ist.
Ja.
Und ich wollte halt erfahren, wie so ein Meister arbeitet. Und ich wurde dann ausgewählt als Medium.
Weil du so schön warst?
Oder? Nein, da muss eine bestimmte Bereitwilligkeit sein innerlich, dass man sich leer machen kann und dass seine Energie strömen kann. Denn wir haben ja die Menschen, die initiiert wurden, dann auch manchmal an den Schultern berührt. Das war so ein Energiefluss eigentlich mehr.
Aber da fand einiges statt und die Leute kamen dann zum Teil in einen anderen Bewusstseinszustand. Aber dann gab es diesen Ausdruck Faked Bliss, dass die Leute wussten, ich muss mich jetzt so benehmen, wie wenn ich jetzt völlig von dieser Situation und von diesem Moment erfasst wurde und es dann auch ein bisschen gefaked haben.
Das habe ich nie erlebt.
Nicht?
Weil wenn dich dieser Strom von Energie erfasst, dann sind manche umgefallen, auf den Boden gefallen, die Hände nach oben oder einfach nur blissvoll dagesessen.
Mhm. Und wie lange hat diese Faszination für dich angedauert da?
Ja, das war halt eine absolut magische Zeit. Ja, ich habe unheimlich viel dort gelernt.
Wie lange war das? Wie lange dauerte?
Oh mein Gott. Weiß gar nicht mehr genau. Ja. Aber ich war lange in Indien.
Ja. Und hast da eben mit deinem Mann, gingst du hin?
Ja.
Hat da auch weiter funktioniert, die Ehe? Oder in so einem Umfeld passieren ja verschiedene Dinge, kann man sich vorstellen.
Ja, ich war treu.
Du warst treu?
Ja.
Und er?
Ja, ich denke, ich weiß, bin ich sicher. Aber wir haben uns dann später getrennt.
Okay.
Ja, aber das musste nicht immer sein. So.
Okay. Und dann ging die Zeit in Indien zu Ende, oder? Was war der Anlass, dass du dann weggegangen bist?
Weißt du, wenn die Dinge irgendwie sich abgerundet haben, ja, dann geht man weiter.
Die ganze Geschichte mit Bhagwan und Poona ging ja auch zu Ende. Er wurde aus Indien ausgewiesen und es gab dann einen zweiten Ashram in Oregon, in den Vereinigten Staaten, wo das Ganze aufgebaut wurde.
Genau.
Warst du dann auch dort?
Ja, ich war dort. Ich war seine Mützenmacherin dort.
Mützen?
Mhm. Ich habe seine Chenille-Hütte gemacht.
Ah ja?
Ja.
Und die hat er auch getragen?
Jawohl.
Und er hatte ja, das war so irgendwie ein Zeichen oder irgendein Symbol seiner Macht. Wie viele Rolls-Royce hat er da gehabt?
Ich weiß es nicht mehr.
12, 15?
Ja, schon.
Und das Ganze ging ja dann aus dem Ruder. Wie hast du das erlebt?
Ja, das fiel auseinander. Ich meine, der hat unheimlich gerne provoziert. Die Autos haben ihm nichts bedeutet.
Aber er hat
die
bekam er ja sich schenken lassen.
Jawohl, hat er gemacht, ja.
Und da kamen eben gewisse Jünger, die reich waren, die wurden dann aber auch ein bisschen besser behandelt, oder?
Ja, die bekamen vielleicht Schlagsahne im Kaffee statt nur Dosenmilch, verstehst du?
Aber das ist doch im Ashram wie im richtigen
Nein,
Leben.
Nein, es gab alles.
Das ist aber ein bisschen enttäuschend, oder? Nein. Dass die Reichen da gehätschelt wurden.
Es war wie im richtigen Leben.
Ja. Okay, also wenn du einen Rolls-Royce angeliefert hast, dann wurdest du irgendwie gehätschelt.
Die wurden ja auch verschenkt.
Ja, aber trotzdem, dass er da diese Insignien seiner Macht brauchte oder sie benutzt hat, ist dir das nicht auch ein bisschen seltsam vorgekommen?
Weißt du, ich war ja sehr nah dran.
Nah dran,
Ich war so, ich will das nicht jetzt so ausdrücken. Inner Circle klingt so blöd.
Ja.
Ich war ja ziemlich nah dran an der Sache.
Und der innere Circle, der hat sich ja dann irgendwie in eine falsche Richtung entwickelt.
Ja, der hat sich total in die falsche Richtung
entwickelt. Ja, da war Sheila so mehr oder weniger seine Assistentin oder sein erster Offizier. Die hat da die Macht übernommen.
So ist es.
Und dann waren plötzlich Waffen da und da gab es
Gewalt. Ja, das ist aber völlig absurd. Was? Ich bin ja auch dann weg. Also für mich war es ja dann auch zu Ende.
Ja, aber hast du das erlebt? Wie konnte denn aus diesem Umfeld der Liebe und der Spiritualität diese Macht dann plötzlich und diese Macht mit Waffen entstehen?
Weißt du, da kam einfach so eine, nicht Neurose, aber so eine, wie sagt man denn, wenn plötzlich Angst entsteht, Angstfelder entstehen. Ich war da nie eingeklinkt in diese Sache. Ich habe ja bei ihm gewohnt oben im Haus und habe also die Mützen gemacht and basically that was it.
Ja.
Zur Meditation
aber
gegangen,
hast du,
die Mützen gemacht und
Und weshalb bist du dann weggegangen? Was war der Anlass? Es muss ja irgendein Anlass gewesen sein, weil eben du warst nah bei ihm, bei Bhagwan, und da musstest du dich lösen und all deine Freunde waren ja dort. Das war ja dein ganzes soziales Umfeld.
Ich möchte dir fast sagen, es ist irgendwie geschehen.
Mhm.
Es hat mich dann rausgetragen nach Kalifornien.
Mhm.
Und das war irgendwie ein natürlicher Prozess.
Aber warst du da nicht plötzlich allein oder gab es da einfach auch andere ehemalige Sannyasin, die sich zusammengefunden haben?
Ja, klar. Ja, ich war dann außerhalb, ich war in Mill Valley.
Das und, in der Nähe von San Francisco.
Und musste mir ja völlig neu mein Leben aufbauen. Ich hatte ja nichts mehr.
Okay, und wie hast du das gemacht?
Ja, du, ich habe angefangen zu schreiben.
Aha. Über die Zeit? Und ja, über ja, die Zeit ja. Und wie hast du überhaupt rausgefunden, dass du schreiben kannst?
Meine Mutter ist Schriftstellerin und ich habe immer geschrieben.
Okay. Also, wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben?
Oh Gott.
Oh Gott.
Ich weiß nicht.
Gut, es sind 15. Einige.
15.
15. Also, ein spannendes Leben ging dann weiter. Darüber möchten wir weiter reden. Was ist der nächste Titel, den wir hören?
Welcher Titel?
Musiktitel. Musiktitel.
Ach so, was haben wir denn gehört?
Jetzt hören wir, ja, es ist alles dein Wunsch, oder?
Ach so, ja.
Gypsy Kings. Ist das okay?
Ja, ja, Gypsy Kings ist toll.
Volare.
Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Und der Techno-Papst, der Noldi Meier. Er war im Juli bei mir, er war mal Journalist und nachher ist er der geworden, der Techno in Zürich eingeführt hat, hat die grossen Street-Parade-Partys gemacht, ist bei der ersten Street-Parade dabei gewesen und so weiter. Und heute ist er immer noch im Rennen. Was macht er denn überhaupt? Habe ich ihn unter anderem gefragt.
Ja, er ist in den ganzen 80er Jahren. Und auch noch Anfang 90er Jahre, parallel zu diesen Partys, bin ich Musikjournalist gewesen, auch unter anderem jetzt für Fürs Bonus, oder? Da ist der Walter Bretscher, selig, ist mein Coach.
Mag ich mich noch erinnern? Mhm. Ich rausgegeben.
Genau. Richtig,
ja. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen.
Richtig, ja.
Jawohl.
Oder eben fürs Radio 24, damals habe ich auch die Konzertpflicht gemacht.
Genau. Also, es gibt Berührungspunkte. Aber wann hast denn du realisiert oder irgendwie hat dich der Hafen gestochen, dass du selber willst, da ja mitmischen?
Das ist dank dem Bonus.
Nein!
Ja, das ist. Das ist tatsächlich so. Also, sie haben, Bonus haben ja die Single-Partys gehabt, oder? Und ja. Im Kaufleute. Und dann haben die. Die haben plötzlich nicht mehr gemacht, haben das Datum frei gehabt. Und dann haben sie mir angerufen, ob ich das Datum will, oder? Einfach quasi geschenkt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, da mache ich doch eine Party dann, oder? Und die ist dann gerade ein riesen Erfolg geworden.
Was hast du denn gemacht?
Also Hausparty, ja. So 1990.
Also Haus?
März 1990,
ja. Du noch erklären, Hausparty heisst nicht, dass die in einem Haus stattfinden, das ist ein Musikstil. Was ist das für ein Musikstil? Wenn wir kurz mal noch ein paar Musikstile durchgehen. Also Haus, was ist das für ein Stil?
Richtig, Haus, das kommt vom Warehouse. Das war in Chicago eine Diskothek, wo Frankie Knuckles gespielt hat. Und dann haben die Leute zum Abkürzen einfach gesagt, die Musik, die da im Haus läuft, oder? Mhm. Dann haben sie das Warehouse auf Haus abgekürzt.
Aber die Basis von Haus ist was?
Disco.
Disco und ein bisschen Soul und so.
Soul, genau, ja.
Und das ist damals mal abgegangen?
Das ist damals in Chicago ganz gross geworden und dann natürlich weltweit, dann, auf der ganzen Welt hat sich das
verändert. Ist das auch Musik, die dich angesprochen hat?
Auf jeden Fall, ja. Also die ersten Chicago Titel, das war ganz rohe Energie gewesen. Also das war eigentlich wie Punk, die gleiche Energie gewesen. Also.
Mhm. Also gehen wir noch ein paar Rebellen Musikstil durch. Da gibt es einen anderen, zum Beispiel Urban. Das ist ja später
richtig, ja.
Was ist Urban?
Urban ist eigentlich eher so ein Überbegriff für Hip-Hop und R&B und eigentlich Reggaeton. Also eigentlich alles, was so Black Music, Latino Musik ist, kann man so sagen, ist Urban.
Also Reggaeton kennen viele Leute auch nicht. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären?
Reggaeton basiert auf dem Reggae von Jamaika und das haben sie in Puerto Rico, haben die das eigentlich auf eigene Art mit spanischen Text versehen, oder?
Und ist ziemlich groß im Moment.
Ja, ist sehr erfolgreich. Ja.
Und kann man sagen, Urban ist vor allem in Amerika natürlich bei den Schwarzen, glaube ich, sehr
groß. Ja,
gross.
Das ist sehr groß in Amerika. Ja.
Und bei uns?
Und auch bei uns eigentlich auch sehr groß. Ja.
Rap ist das wieder ganz etwas anderes.
Nein, Rap ist eigentlich Hip Hop, oder? Also Rap ist einfach der.
Rap und Hip Hop ist gleich.
Ist eigentlich das Gleiche. Ja, also Rap ist einfach der Sprechgesang, oder? Also die reden ja dort, die singen nicht.
Okay. Rap, und dann gibt es ja noch etwas anderes. Techno,
genau.
Wie
ja.
ist denn das gekommen?
Techno war in Detroit gewesen. Also parallel zu Chicago haben sie in Detroit das, eine eigene Art von Haus gemacht, wo man dann Detroit Techno genannt hat.
Detroit Techno?
Ja. Ja. Okay. Und nachher auch abgekürzt auf Techno dann. Oder?
Wann hast du gemerkt, dass das etwas wirklich Heisses könnte werden auch bei uns?
Also ganz am Anfang habe ich die allerersten Detroit-Techno-Importe also im Plattenladen. Da in Zürich sind die reingekommen, also jede Woche neue Import-Magazine aus Chicago und Detroit. Und die haben wir dann angehört. Und das ist natürlich total, das ist futuristisch gewesen. Das ist eben richtig Kraftwerk gewesen, oder?
Mhm. Also Kraftwerk ist
der grosse Vorbild von allen, ja.
Kruger Dorfmeister auch, oder nicht?
Die haben eine eigene Richtung, also die eigentlich so Trip-Hop machen die, Downbeat.
Ja.
Sind aber auch sehr gut, was sie gemacht haben.
Also Kraftwerk aus Deutschland? Zusammen mit Detroit Sound ist dann zu Techno geworden.
Also Detroit haben sich auf Kraftwerk basiert, ja.
Erstaunlich, oder? Eigentlich auf eine deutsche Gruppe.
Ist unglaublich, ja, weil die so funky sind. Also die haben eben der Kraftwerk haben ganz früh so ganz monotone Rhythmen gehabt, also tanzbare Rhythmen, ganz einfache Texte und auch ihre Konzepte mit den Covers und alles, also ganz stringent. Das hat die Leute total angesprochen.
Aber eigentlich wenig, was soll ich sagen, wenig melodisch, also eigentlich fast nur Rhythmus, oder?
Sehr, ja, aber doch noch kleine Melodien, wo sie sind ja nicht umsonst erfolgreich gewesen, in den Charts, in Frankreich, in Italien, haben sie Hits gelandet. Also.
Boah. Aber dann hast du gemerkt, das könnte jetzt etwas sein, wo nicht nur einfach den Sommer lang durchgeht, sondern das könnte eben Techno.
Ja, am Anfang haben wir natürlich, also Trial and Error, wir haben eigentlich gar nicht... niemand hat erwartet, dass so langfristig wird das bestehen und so erfolgreich wird werden. Also, wir haben einfach als Fans, also es hat in Europa dann die Techno-Produzenten gegeben, die dann weitergemacht haben, so ab 1989, 90, also gerade in Deutschland und Belgien vor allem. Und das ist dann wie eine Bombe eingeschlagen, ja, der Techno.
Hast du dann auch Partys gemacht? Die ersten Techno-Partys in Zürich?
Richtig, ja. Also,
wo denn?
Das haben wir auch, also im eigentlich im Glaswerk Schlieren im Dezember 1990. Das ist eigentlich die erste richtige Technoparty, die wir so auch benannt haben. Ja, vorher haben wir es noch Haus genannt, eben im März 90, die Bonusparty. Oder?
Okay, und dann ist Techno da gewesen. Ich weiss jetzt nicht genau, wie in das ganze Bild reinkommt Street Parade. Dort hast ja du, glaube ich, ja, auch eine wichtige Rolle gespielt. Kannst du das ein bisschen erläutern, weil da gehen ein bisschen verschiedene Gerüchte rum.
Eben, also es ist so, also wir haben ja, ich bin ja mit Marek Klinski, mit dem Studenten, sind wir bei der XOA gewesen, beide zusammen. Und wir haben die Gruppe Schweiz von Armee, also Stop the Army T-Shirts, habe ich ja, das Logo habe ich ja, also das Motto habe ich ja herausgefunden, also Stop the Army, wo ein riesen Hit geworden ist. Und er ist dort auch bei der XOA gewesen. Und dann haben wir uns in den Plattenläden getroffen wieder, also in den Techno-Plattenläden, und sind dann auch nach Berlin gegangen und haben die Love Parade sind wir gerade
das ist so Fotos das machen, grosse Vorbild, erste ja. Vorbild gewesen, jawohl.
Und die Fotos, die ich geschossen habe, haben wir dann auch gebraucht für den Street Parade Flyer. Und wir haben es dann, ich habe es dann in Street Parade gesagt, nennen wir es einfach Street Parade.
Und nicht Love Parade.
Nicht Love Parade, dass wir einen anderen Namen haben. Ja.
Aber der Kopf vom Ganzen, wie gross ist der Marek Klinski? Und du
ja.
nicht, warum?
Weil ich habe ja die Energy Party gehabt. Also die Idee war ja, der Marek hat gesagt, los, hast du eine Party irgendwann, dann machen wir es doch an diesem Datum. Das war der 5. September 1992 gewesen. Und ich bin dann mit den Behörden immer dabei gewesen, oder? Wir sind eigentlich also halb ausgelacht und haben gemeint, ja, die wollen da eine Demo machen für 30 Leute, die auf die Bahnhofstrasse laufen, oder? Wie das üblich ist. Oder? Das war ja. für die Business Usual gewesen. Und da haben wir einfach die Bewilligung bekommen, also wie jeder eine Bewilligung bekommt für eine Demo.
Für eine Demo, also und auch mit Routen und so, ist das alles schon festgelegt?
Ja, genau.
Haben die gesagt, okay, go for it.
Genau, ja.
Und?
Das sind im ersten Jahr sind dann etwa 1500 Leute gekommen. Also einfach alle Insider von der Underground-Szene sind gekommen. Aber nicht mehr nicht. Das ist wirklich nur eine kleine Kleid. Dann ist im zweiten Jahr sind dann bereits etwa 1993 sind es schon 10.000 gewesen. Und wir haben die Energy gehabt im 93 dann das erste Mal im Hallenstadion.
Oder? Eben, das muss man eben sagen. Der Marek Klinski hat den Verein geleitet. Das ist Non-Profit gewesen.
Richtig, ja.
Der, der das Business gemacht hat, das bist du.
Das kann man so sagen. Also,
du hast gesagt, das ist jetzt eine Art Werbeplattform, die wir haben in der Strasse. Ich mache Party im Hallenstadion und dort rollt der Rubel.
Das, ja, das kann man so sagen. Also, es war eigentlich so, gewesen, dass wir haben ja mehr Leute gehabt als parat, die ersten zwei Jahre. Also, wir haben 6'000 Leute im ersten Jahr ja. an der Energy. Das war noch im Messerhochhugelager gewesen und dann etwa über 10'000 im zweiten Jahr. Also, gekehrt hat es dann erst im 94 mit dem Neukomm, wo er die verboten hat, die Parade. Dann ist plötzlich, sind dann 30'000 Leute gekommen, weil das Verbot hat...
Das haben wir gebraucht.
Ja, das war ein riesiger Promotion-Gag. Also, quasi, also unfreiwillig natürlich von der Stadt
ja, logisch, her, eben Verbot aber, hat immer eine unfreiwillige Wirkung.
Ja,
und das war mehr oder weniger der Push, der euch berühmt gemacht hat.
Ja, erst dann ist eigentlich Streetparade richtig bekannt worden, außerhalb von dieser Techno-Szene, ja, kann man sagen, im 94. Ja.
Und hat es denn da, was soll ich sagen, Reiberei gegeben zwischen eben dieser... Street Parade, wo eben Non-Profit ist und der Noldi, der im Hallenstadion irgendwie tausende Nötli zählt?
Also ja, am Anfang war es so, gewesen, dass wir die einzige Party waren. Also sind erst, oder vielleicht, nein, erst ab dem zweiten Jahr sind dann die ersten paar Partys gekommen, die auch eine Party gemacht haben. Oder?
Ja.
Es war ja nicht gewesen, dass wir verboten haben, dass andere Leute eine Party machen dürfen.
Das hätten wir auch nicht können.
Hätten wir auch nicht können, sowieso, ja. Es ist ja ein freier Markt und mit der Zeit ist eben, sind die Goa-Partys gekommen, auf dem Zoo und so weiter, die auch sehr gut
Geschichte.
Gelaufen sind.
Also
ja.
bin ich an mich gegangen. Unglaubliche ja, Sachen, die dann ja. aufgelaufen sind. Ein bisschen mehr spirituell noch. Also
richtig, ja.
Nachgeholfen mit gewissen Substanzen natürlich.
Klar,
als jetzt in diesem kommerziellen Umfeld Hallenstadion.
Ja, richtig, ja.
Gut. Und das ist dann einfach immer grösser und grösser geworden?
Ja, also das Street Parade ist dann von Jahr zu Jahr grösser geworden. Und das Hallenstadion, wir haben zum Teil, also der Rekord war mal 36'000 Leute, gewesen, die wir hatten im Jahr 2000.
Aber am Wochenende, die
waren Samstag im Hallenstadion
wow.
und aber noch in Nebenlocations. Wir haben dann in der ganzen Stadt, Kongresshaus, überall haben wir etwas gemacht.
Oder? Also bleiben wir bei dem, also bleiben wir noch bei dem, wenn wir dann irgendwie noch einen Bogen finden. Die Energy gibt es nicht mehr.
Die ist jetzt im Moment pausierend, ja, also seit dem letzten Jahr. Weil der Markt hat sich einfach in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Gerade jetzt nach der Street Parade sind jetzt viele kleine Partys, die quasi das Nischenprodukt abdecken.
Also du bist eigentlich aus dem Markt gedrängt worden?
Ja, man kann sagen, also sagen wir mal, man muss einfach, der Markt hat sich einfach in dem Bereich jetzt geändert, dass es ein Hallenstadion sehr schwierig ist, noch zu finanzieren heutzutage. Oder weil es einfach sehr viel Angebot gibt und es ist einfach jetzt schwieriger geworden. Ja.
Also, bleiben wir jetzt noch da. Man nennt das immer noch Techno, hat sich aber dann auch noch weiterentwickelt. EDM ist die neue Bezeichnung. Electronic Dance Music. Kannst du das ein bisschen erklären?
Richtig, also EDM ist eigentlich der Nachfolger vom Electro House und Progressive House, wo vor etwa 5 bis 10 Jahren dominant war. Und das ist jetzt einfach in Amerika, ist das jetzt endlich angekommen, die Art von Musik. Es ist ja lange in Amerika stiefmütterlich behandelt worden.
Techno ist gar nicht groß.
Kein Thema in Amerika, im Mainstream, nein.
Also mehr in Europa
eigentlich? Nur in Europa, ja, genau. Ja.
Aha. Und jetzt ist es in der Form von EDM
ist jetzt nach
ist in Amerika ganz gross.
Richtig, ja. Das ist eigentlich am David Guetta zu verdanken. Er ist eigentlich der gewesen, der wirklich den Durchbruch geschafft hat in Amerika für die Art von Musik.
Also, jetzt müssen wir das Stichwort bringen, DJs. Die haben plötzlich eine ganz zentrale Rolle bekommen. Reden
richtig,
wir
ja.
Da nach dem nächsten Musiktitel, was hören wir?
Das ist auch neben Kraftwerk eigentlich der wichtigste Einfluss für die heutige Musik, das ist Giorgio Moroder.
Erstaunlich. Er war doch eigentlich eher ein bisschen mainstreamig, oder?
Beides, ja. Einerseits hat eben so Irene Cara Flashdance, also ganz Mainstream-Hits gelandet. Aber auch viele so elektronische Sachen, die sehr avantgarde, futuristisch
sind. Und er hat also da die Electronic Dance Music befördert?
Er ist einer von den Gründervätern von dieser Stilrichtung,
okay,
würde ich sagen.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Ich habe ganz kurz mit ihm nur ein paar Wörter gewechselt. Ja, aber es war so im Stress, gewesen, da hat er keine Zeit gehabt.
Also. Okay, also die Musik kann man frei anhören, das machen wir jetzt. Im Oktober war der einzige Schweizer bei mir, der als Regisseur den Oscar gewonnen hat, nämlich Xavier Koller. Er hat ja gerade einen neuen grossen Film im Kino, der sehr erfolgreich ist, nämlich der Schellen-Ursli. Und ich habe unter anderem gefragt, was der Film kostet, wie das Casting abgelaufen ist, wie die Dreharbeiten passiert sind und was sein nächstes Projekt könnte sein. Sehr viel Publicity im Vorfeld und so. Ist auch nur so eine Geschichte, die man die Schweiz kennt oder vor allem früher gekannt hat. Ausland überhaupt nicht. Und trotzdem hat man das Risiko genommen und hat aus dem den teuersten Schweizer Film gemacht, aller Zeiten. 5,6 Millionen ohne ausländisches Geld. Also, Was Haftungsrisiko, das da gegangen wurde, ist vor allem von den Produzenten?
Ja, vor allem, ja, würde ich sagen. Ja, ja, eben, aber zu täuschen, ich weiß es gar nicht, was andere Filme gekostet haben. Aber sie haben lange dafür gekämpft, dass der Film zustande kommt. Und natürlich ist auch in Japan ist das, das Buch sehr bekannt. Ja, es hat dort so eine Cartoon gegeben, Fernsehserie, Cartoon. Und ist ja in 17 Sprachen übersetzt. Mhm. Und im süddeutschen Raum ist es auch bekannt, im Welschland weniger, komischerweise, oder?
Schellen nur, sie können es vielleicht nicht aussprechen.
Ja, eben, es ist halt, die haben einen anderen Titel. Ja. Aber eben, es ist, ein Buch, ja, wo Generationen begleitet werden.
Es sind vor allem Bilder. Ja, es sind vor allem Bilder. Bilder. Ja,
absolut.
Geschichte selber ist ja hat nicht mehr, so wichtig. Gelesen. Im Gegensatz zu Heidi, wo man Geschichte in erster Linie,
genau,
aufgenommen hat, sind es da Bilder von Alois Garijet. Und da müssen sie jetzt einen Spielfilm daraus machen, ein Drehbuch machen, das hast du sogar mit einem Kollegen zusammen gemacht. Ist nicht ganz so einfach gewesen, oder?
Ja, es ist, ich bin relativ spät dazu gekommen. Die haben das mit dem Stefan bearbeitet über Jahre.
Stefan Jäger?
Mit Stefan Jäger, ja. Mhm. Und um die beiden Familien Köns und Garijet, die sind sich auch nicht so ganz einig.
Also die haben immer noch das Recht vom Buch und haben geschaut, ja, dass das einigermaßen.
Ja, ja.
Und was soll ich originaltonmäßige umgesetzt
werden. Ja, in der richtigen Haltung. Ich meine, in jedem Buch kannst du nur eine Zähl finden von dem, um was es eigentlich geht. Ja. Du kannst, das ist ja Literatur, das eine, oder jetzt eben der Cartoon, wo das Bilderbuch ist im Grunde genommen. Und Bilder sind stark. Und ich glaube, dass das Kind das Buch hauptsächlich erzählt worden ist, mhm, und nicht gelesen. Oder mit, und wenn, ich kann mir vorstellen, dass heute noch junge Eltern, die ich kenne, sagen, das ist ja unser Kind, die Schellenhäusli ist der absolute Top. Er hat beim Vorlesen und beim Erzählen am Abend am Bettrand sitzen und die Geschichte erzählen und die Kinder machen grosse Augen, wenn sie die Bilder sehen. Also die Bilder sind natürlich auch zeitlos, sie sind nicht kitschig, nicht. Die sind ganz klare, scherenschnittartige Bilder, die super überleben.
Ja, genau. Und darum, weil sie eben überlebt oder eben nicht überlebt haben, das ist die Realität, haben sie müssen bauen. Oder? Die haben eben gar nicht mehr gegeben. Bilder haben überlebt, aber die Häuser haben nicht überlebt. Haben das alles müssen bauen, weil ich habe das gehört, das sagt der teuerste Film von der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, jetzt auf eine Altbobbe. Wo, hey, where is the money? The money is not on the screen. Und dann hat man mir erklärt, wir haben alles müssen bauen. Wir haben die Alp, gibt es gar nicht mehr, das Dorf gibt es gar nicht mehr, die Brücke gibt es gar nicht mehr, etc. Und darum haben wir so viel Geld müssen ausgeben.
Ja, das ist ein Teil davon, natürlich.
Weißt du, was ist ein anderer Teil?
Ja, ein Teil ist eben, dass man... Ja,
die so viel kostet.
Die, ja, auch, ja. Okay. Wäre schön. Ja. Nein, weil die Meiersäs, weißt du, ja, die sind inzwischen, das sind Ferienhäuser. Mhm. Die sind nicht mehr betrieben, weil das hätte gar nicht mehr rentabel gewesen.
Ja.
Und dann haben wir das ideale Haus gefunden am richtigen Ort. Da haben wir die Bewilligung bekommen, das völlig einzuschalten, einen Stall dran zu bauen. Da hat es ein neues Meiersäs gegeben, oder, mhm, innen, aussen. Und innen, den Stall innen haben wir dort gedreht. Und das Haus innen haben wir neu mit anderen gedreht, bei einem Häuschen, wo es noch die alte Küche gibt und so weiter. Das ist das eine. Nachher hat man gesagt, ja, man muss in Gwarda drehen, da gibt es ja alles.
Weil aber das Original ist dort,
ja,
eigentlich
aber angesiedelt. Schöne Häuser, ja, aber dann habe ich gesagt, erstens mal ist es auf der Sonnenseite vom Tal. Wenn man einen schlechten Winter hat, ist da überall ein Braun.
Und du hast ja da einschlägige Erfahrung gehabt, wie gefrorener Herd.
Ja,
ist ja der Schnee.
Und überall
ist immer der Schnee weggegangen, wenn du wolltest drehen.
Genau.
Am einen Tag hast du Schnee gedreht, hast du weiter drehen am nächsten Tag. Und nachher ist alles grün gewesen. Und genau, damit ist der Anschluss
fest. Ja, und auch wegen Kontinuität. Weißt du, wenn ein Dorf, La Guarda ist das sehr schön. Aber du hast da ein gutes Haus und dort ein gutes Haus. Du bist als Crew bist du immer am Zügeln, um einen Anschluss zu haben. Und in Suren, gegenüber von Ardez, ist es ein Weiler, ein kleines Dörfli, wo nur eine Familie lebt im Winter.
Und dort
kann ich da bauen, ein Schellenhäuschen ausbauen, den Laden vom Armand bauen, das ganze Haus und den Laden innen. Dann haben wir dort quasi eine Studiosituation. Und das ist vom Praktischen her und vom Visuellen her, gibt es so eine Homogenität, wo du nicht kannst erzeugen an einem anderen Ort.
Also es sieht also wirklich echt aus, es sieht grossartig aus. Die Geschichte ist eine herzerweichende Geschichte. Ich habe wirklich Tränen gehabt, ganz am Schluss.
Sogar du hast
es. Ja, muss ich jetzt betonen. Weil ich kann sehr selten trennen, aber wo er dann heimkommt, es gibt natürlich ein Happy End. Ich glaube, man darf das verraten.
Ja, alle kennen das Buch, die wissen, dass er wieder heimkommt.
Genau, wo er dann heimkommt, zu den Eltern reinkommt und so, nach einer fulminanten Szene, die wir jetzt nicht erzählen im Vorfeld, dann sind wir Tränen gekommen, wirklich herzerweichend. Und ich habe mir dann überlegt, wieso rührt mich das so an? Es ist ja sehr eine einfache Geschichte. Also im Vergleich jetzt zu dem, was man sonst im Kino sieht, wo auch die Erwachsenen schauen, wo sich Figuren entwickeln, wo Leute schwarz und weiss sind, gleichzeitig, wo eben Schatten gibt, ist da ganz klar, das sind die Guten und das sind die Bösen, das sind die Armen und sind die Reichen. Die Armen sind die Guten und die Reichen sind die Bösen.
Nein. Also jetzt tust du zu, keine grobe Vereinfachung.
Absolut.
Eben. Weil bei uns ist ja der Böse ist ja gleichzeitig der Comic Relief. Also der Komiker. Aha. Sozusagen.
Ja.
Und er
aber
ist
man
ein
hat
armes Schwein. Ja, aber er ist ein armes Schwein, weil er einmal lügt und sein Sohn ihm immer auf, kann man nicht sagen, wo er trampelt, ja. Und ihn dauernd daran erinnert, dass er eigentlich einen Fehler gemacht hat.
Aber ist
und
ein böser Mensch, trotz allem?
Nein, er kommt ja...
Und er sieht noch ein bisschen hässlich aus, ist klar, und der Sohn ist auch noch hässlich vom Bösen. Und
ja, also, du willst rote Haare haben.
Nein, du hast nichts so gemacht. Und das Stellenhäusli, der ist grossartig, das muss man also sagen. Wie viele haben Sie da gecastet, wie viele Buben?
Ja, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ja. Es hat schon ein paar gegeben. Und meine, das ist ja eben vorhin ist das Casting von Heidi, da haben sie das ganze Bündnerland abgerastet, ja. Für Casting. Und er war auf der Liste, gewesen, auf der Top-Liste auch für den Geissenpeter. Zum Glück haben sie ihn nicht genommen, den haben wir ihn genommen.
Das ist grossartig.
Und auch Zeraina, die Julia Jäcker, das Mädchen ist auch, die sind alle drei sind, und der Laurin, die sind alle super.
Ja, also, aber das hat ja nicht nur Bündner dort drin, wo die reden alle, also wie ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ist auch so, wirklich echt Bündner oder vielleicht sogar Engadiner Dialekt. Aber da ist zum Beispiel der Markus Signer, oder? Der ist ja, glaube ich, ein Berner, den kennen wir aus der Goli bin ich, ein grossartiger, genau. Schauspieler. Mhm. Und ist hervorragend, wie kann man sagen, synchronisiert, oder was?
Nein, der ist in Chur gewesen, einige eine längere Zeit als Schauspieler, ja? Oder? Und dann lernt man den Dialekt reden.
Ah ja? Ja. Und die haben das alle selber
und
geredet?
Und der Leonardo... Der Leonardo.
Negro, der ist also kein Bündner. Also, den kannst du nicht als Bündner verkaufen.
Er hat natürlich auch gesagt am Anfang, du, wenn der Zürichdeutsch würde reden, das wäre doch viel unsympathischer. Und dann habe ich gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Und dann hat er gesagt, ja, wieso muss ich jetzt rote Haare haben?
Eben.
Da kennt mich ja niemand mehr. Ja, weil ich das will.
Und
so,
aber er hat
dann Martin Jost, der zweite Regieassistent, und der Bündner hat ihn dann gecoacht und hat ihm das beigebracht und er hat das beflissen gelernt und hat das sehr gut gemacht.
Also, das ist also in dem Sinn, glaube ich, eine glückliche Sache. Die ersten Reaktionen, die du bekommen hast, Kritiker, eher positiv, nicht nur. Also eben, ist ja klar, das kommt man nie
über.
Du liest keine Kritik. Glücklicher Mensch. Wieso? Hast du viel schlechte gelesen schon?
Nein, weil ich weiß, ich kenne die Qualitäten vom Film und kenne, was die Schwächen besser als jemand anderes. Und ich muss mich nicht müssen bestätigen wissen in der Zeitung. Mich bestätigen das Publikum und nachher den Film schauen.
Gut. Also, was hast du das Gefühl, jetzt, wenn du ihn ablieferst, wenn du ihn anschaust? Wir hatten vor einiger Zeit Premiere in Chur, natürlich standesgemäß oder ortsgemäß. In Chur? Vater kommt von Chur, also darum habe ich da auch noch eine gewisse Affinität zu dem ganzen Dialekt und so.
Chur, weil natürlich Kanton Graubünden massiv mitgemacht hat, weil er wäre nicht standgekommen in der Kanton Graubünden.
Eben, wie ist es mit dem Geld? Mich hat es ein bisschen irritiert, dass einer von den Sponsoren im Vordergrund ist Spar, also deutsche...
Nein, das ist nicht kein Deutscher, das ist ja ursprünglich eine niederländische Firma. Und das ist ja, die Spar Schweiz ist in Schweizer Besitz.
Glaubt ihr das? Aber eben, jetzt plötzlich kommen die Lidls und Aldis und so und machen auf Schweizerisch und Spar macht das Schellenhäuschen. Ist ja, ein bisschen speziell. Einfach
nein,
irgendwie
die, uns... einfach wissen, die haben seit Jahren haben die Schellenhäuschen Produkte. Und die haben einfach müssen mit der Familie immer die Lizenzen besorgen für jeden Artikel, den sie neu wollen, auf Schellenhäuschen trimmen oder rausgeben, haben sie müssen eine Bewilligung haben. Mhm. Und der Peter Reichenbach, der Produzent, hat es dann fertig gebracht, dass man das alles unter einem Vertrag wird und dann haben die massiv mitgemacht.
Massiv heisst?
Ja, 500.000.
Ah, ist viel, oder? Von 5,2 Millionen, 5,6 Millionen.
Ja, plus natürlich, was die ganze Produktlinie und.
Okay. Und wer hat sonst den Rest halt?
Ja, natürlich die Fernseh, Bund,
Bund, was hast du eigentlich für Erfahrungen mit der Filmförderung in der Schweiz? Da hört man ja die verschiedensten Sachen von Regisseuren und Produzenten.
Bundesrat Kotti, der Innenminister war,
in also Kulturminister,
ja. Habe ich ein Gespräch gehabt und er gesagt, also die Filmförderung, wie sie heute besteht, das funktioniert nicht. Man muss alle die Gelder sammeln, die es gibt von allen Stiftungen und muss ein Studio machen mit einem Intendant oder mit einem Intendantenteam, wo kann ein sogenannter Schweizer Film, den es nicht gibt, also ein Film aus der Schweiz, kann ein Gesicht geben und eine Perspektive geben.
Genau, und das hat er dann sofort umgesetzt.
Nein, dahinter sind alle meine Kollegen, Produzenten, geschaut, die zugelassen haben, haben mich fast erwürgt nachher. Das geht nicht, das ganze föderalistische System, das funktioniert nicht. Und alle die Kommissionen, die einen kommen raus, die anderen nicht, die dann ein bisschen Kultur spielen und das funktioniert. Das ist einfach mühsam.
Aber jetzt kommt immer mehr Geld, der Bärsee und so.
Das ist gut, das ist uns auch gut besuchen. Wir sind sehr glücklich darüber.
Glücklich? Wieso macht einem das glücklich?
Ja, ist einfach schockierend, wenn der Bundesrat kommt, der Zuständige, und kommt auf den Drehplatz und kommt zuschauen und fliegt ein mit dem Heli und so weiter.
Und das zahlen wir dann auch?
Ah ja, das ist alles ein Budget. Wir müssen auch fast nach dem Morgen
früh. Also, viel Erfolg wünsche ich dir mit dem Film. Ja, nächstes Projekt sicher ist schon eingetütet, oder was? Wie man so auf Neudeutsch sagt.
Ja, ich kann Projekte, jetzt sind wir da schauen. Das muss ich gerade zum Finanzierung.
Aber ein Film auch wieder in der Schweiz oder in Hollywood?
Nein, es ist in Europa, würde ich
in
sagen.
In Europa. Ist aber jetzt im Zusammenhang jetzt mit dieser aktuellen Situation, könnte man sich ja vorstellen, dass man eben das grosse Thema, der Exodus, also das Jahrhundertereignis fast schon, dass man das auch filmisch könnte irgendwie auffangen. Oder hast du das Gefühl, nein, das machen andere?
Ja, das, heute wüsste ich auch nicht mehr genau, was für einen Film machen.
Oder? Aber also kannst du dir überlegen?
Heute würde ich wahrscheinlich die Geschichte umkehren und einen Film über uns machen.
Wie wir mit denen umgehen.
Genau.
Weil das ist am Schluss ja von «Reise der Hoffnung», ist ja dort der Gnädinger, der dann mit dem konfrontiert ist. Genau. Ist er bereit, denen zu helfen, dass sie sich integrieren können?
Theoretisch.
Und das könnte der Ansatz sein für den neuen Film. Hey, genau. Mach das. Wäre doch gut, wäre doch wertvoll.
Ja, das ist immer das Problem, wenn man einen Film macht. Weißt, bis man dann entweder den Film gemacht hat, ist das Problem meistens wieder behoben.
Ich glaube, das Problem ist nicht so schnell.
Ja, das glaube ich auch.
Da würde ich sagen, hättest du also das Risiko nicht. Danke vielmals, wir sind am Schluss für diese Sendung. Super, Xavi Koller, Oscar-Preisträger und immer noch guten Mutes mit 71 voller Enthusiasmus und vor allem Energie und Humor. Das finde ich also wichtig. Du hast den Humor nicht verloren.
Ja,
stellt mich auf, mit so jemandem zu reden.
Ja, wirklich? Aber das ist auch nicht zu ernst nehmen. Weißt, ist so, Leben ist ja Leben. Also, du lachst ja auch noch, mit, dann bist du ja
hier und da. Oder? Also, einer, der über etwas anderes erzählt hat, eher eine traurige, was soll ich sagen, Ballade kommt noch zum Schluss. Was hast du da ausgewählt?
Tears in Heaven von Mary Clapp.
Also, das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Thank you.
das wäre es also gewesen, Best of Doppelpunkt 2015. Nächste Woche eine weitere Sequenz aus diesen Sendungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Sonntag und alles Gute wünscht der Roger Schawinski.
I'll give you my heart, we'll sit in the rain, we'll share in the pain, the warmth of today, the call of the night, and now all my memories are made of light. It'll happen to me once and only, you can take it all to hold me. It'll happen to me once and only with you. I'll give you my good, I'll give you my bad.
AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.